Dieses Lied, was wir jetzt singen, das hat seinen, ja, seine Vorlage, sage ich mal, in der Bibel, nämlich in diesem Psalm 24. Und der Psalm 24, der soll uns in der Predigt heute beschäftigen. Wir singen so viel und reden zum Anfang immer wieder beten davon. Von daher, heute soll er mal in der Predigt Thema sein. Macht hoch die Tür, macht die Herzen weit, dass der König einziehe. 1:1-3.
Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit. All unsere Not zum Ende bringt, der Halben jauchzt mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Heiland, glorreich von Tat. O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat, wohl allen Herzen insgemein. Da dieser König ziehet ein, er ist die rechte Freudensonn, bringt mit sich laute Freud und Wonn. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer.
In unserem Gesangbuch, da stehen ja eigentlich nur die letzten Verse von diesem Psalm drin. Und deswegen lese ich den jetzt nochmal ganz vor. Und weil er eben nicht so ganz unkompliziert ist, habe ich ihn als Predigttext heute mit abgedruckt und ja mit dem Gesangbuch auszeilen lassen. Die Erde ist des Herrn. Und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen, denn er hat ihn über den Meeren gegründet, den Erdkreis, und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist. Wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug. Der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Auf den ersten Blick finde ich diesen Psalm ziemlich verwirrend. Fremd, durcheinander. Ich komme da irgendwie gar nicht so richtig mit zwischen den einzelnen Teilen. Aber dann so beim zweiten Und beim dritten Lesen ordnet sich das so langsam. Mit Blick auf das, was da steht, mit Blick auf Gott und auch mit Blick auf mein eigenes Leben. Das Ganze geht los, die Erde ist des Herrn und die darauf wohnen. Er hat sie gegründet. Ja, und wer darf nun hinaufsteigen zum Berg des Herrn? Es ist seit jeher, also seit allen Zeiten, an allen Orten, wo Menschen gelebt haben, bis heute, eigentlich immer wieder die Frage, die Menschen sich stellen: Was muss ich eigentlich tun? Was muss ich eigentlich lassen, um mit dem Gott, mit den Göttern, mit dem Ewigen, mit dem, woher unser Leben kommt und wohin es wieder geht, um da in Verbindung zu kommen? Was muss ich tun? Was muss ich lassen? Und es ist interessant, dass selbst in unserer Gesellschaft, die zu den säkularisiertesten Gebieten der Erde gehört heutzutage, das heißt, bei uns gibt es die meisten Atheisten überhaupt auf der Welt, so von der prozentualen Bevölkerungsanteilen, dass auch bei uns in den letzten 10, 15 Jahren immer wieder mehr Menschen fragen oder sagen erstmal: Mensch, das mit all den Lichtern und mit all dem Spaß und Arbeit und Konsum und was da alles so ist, das reicht irgendwie nicht, um das Leben voll zu machen, um es erfüllt sein zu lassen, um wirklich, da brauchen wir mehr. Und viele fangen deswegen wieder an, nach Gott zumindest zu fragen, auch wenn sie das nicht unbedingt bei Kirchen tun. Und ja, da ist schon die Antwort, die Religionen geben, immer wieder sehr unterschiedlich, weil es auch unterschiedliche Religionen sind, was man denn tun und was man denn lassen und wie man das machen muss, um zu Gott, den Göttern oder dem Ewigen, dem Ursprung und Ziel des Lebens, einen Kontakt herzustellen. Die Antwort, die dieser Psalm gibt, naja, der lässt einem das Herz erstmal nicht wirklich so richtig aufgehen, finde ich. Denn da heißt es: Wer unschuldige Hände hat, ein reines Herz, lautere Gedanken, wahrhaftige Lippen. Das sind also die Voraussetzungen, um bei Gott landen zu können, um bei Gott gut anzukommen. Ehrlich gesagt, so der schlechteste Mensch bin ich nicht unbedingt. Das habe ich ja durchaus auch ein paar Mal schon gesagt. Aber da rutscht mir doch ein bisschen das Herz in die Hose bei dem, was ich da lese. Denn da habe ich nicht so richtig eine Chance. Wer hat dann eigentlich da überhaupt so richtig eine Chance? Wie oft bin ich unbewusst, manchmal aber auch durchaus bewusst, an anderen schuldig geworden und habe sie verletzt? Wie oft bin ich froh, dass andere nicht in mein Herz und in meine Gedanken hineinschauen können? Und wie schnell ist man dabei, so mit den Lippen, ja, naja, nicht bei der Unwahrheit, aber bei der Halbwahrheit zu sein? Meine erste Reaktion: Wenn es so schwer, so unmöglich ist, an Gott ranzukommen und ihn als hilfreich, heilsam zu erfahren, dann kann ich irgendwie nichts mit ihm anfangen, denn er kann mit mir ja nicht wirklich etwas anfangen. Da komme ich ja gar nicht ran. Ich habe doch eh gar keine Chance. Übrigens das Problem, das Grundgefühl, was Luther hatte. Zum Anfang zumindest. Und in diesem Psalm gibt es dann eine klitzekleine Redewendung, eine überraschende Wende, die man eigentlich fast überliest. Ganz in der Mitte, in diesem kleinen Abschnitt. Da heißt es nämlich zunächst: Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt. Also die Sache mit dem unschuldigen Herzen und den unschuldigen Händen und Lippen und so. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das dein Angesicht sucht, Gott Jakobs. Das lässt mich aufhorchen. Da ist die Rede vom Gott Jakobs. Kennen Sie den? Also ich meine Jakob. Jakob, später auch Israel genannt, ist einer der Stammväter des Volkes Israel. Und der ist Verheißungsträger, dass Gott seinen Segen auf dieses Volk legt und durch dieses Volk auch auf die ganze Welt, auf die Völker. Und dieser Jakob, der war nun gewiss kein Kind von Traurigkeit. Und zwar nicht nur, weil er so ein fröhliches Kind war, sondern Er hatte auf jeden Fall keine unschuldigen Hände. Er hatte kein reines Herz. Er hatte keine lauteren Gedanken und schon gar nicht wahrhaftige Lippen. Sein Bruder, den Esau, den hat er mächtig übers Ohr gehauen. Die beiden hatten es schon im Mutterleib, die waren Zwillinge und haben sich da gekappelt, wer denn zuerst rauskommt. Esau hat es geschafft, war auch in erster Position und hätte damit auch das Erstgeburtsrecht gehabt und den Segen des Vaters als Erstgeborener. Wenn da nicht Jakob gewesen wäre, der ihm ganz geschickt in einer günstigen Situation das Erstgeburtsrecht mit einer Linsensuppe abgeluchst hat. Und dann nicht nur seinen Bruder übers Ohr gehauen hat, sondern später auch, als es dann soweit war, der Vater alt und blind war, den Segen für den Erstgeborenen sich echt übelst erschlichen hat, sich als Jakob verkleidet hat. Der Vater konnte ja nichts mehr sehen. Das hat er ganz geschickt mit Hilfe der Mutter angestellt. Und so hatte er das Erstgeburtsrecht und den Segen erhalten. Und Esau war stinkesauer. Und zwar nicht nur stinkesauer, so ein bisschen, sondern so übel sauer, dass er drauf und dran war, seinen Bruder umzubringen. So sauer war er. Und deswegen ist Jakob ins Ausland geflohen, in die Fremde. Und man liest dann, wenn man das liest im ersten Buch Mose, wie Jakob mit Gott gerungen hat und wie Gott mit Jakob gerungen hat und wie das wirklich keine einfache Sache war, für Gott nicht. Und für Jakob auch nicht. Und als Jakob in der Fremde war, da wurde auf einmal er übers Ohr gehauen. Nämlich von seinem Onkel Laban. Bei der Auswahl seiner Frau. Wie gesagt, so elektrisch Licht war noch nicht. Und er hatte 7 Jahre für Rahel gedient, seine geliebte Rahel. Und dann war die Hochzeitsnacht und es war dunkel. Und Schwiegervater hatte Lea reingelegt. Oh, wie gemein. Nochmal 7 Jahre arbeiten für Rahel. Damals konnte man 2 Frauen haben. Nicht zu empfehlen. Jakob hat also 14 Jahre wenigstens in der Fremde verbracht, sogar noch einige Jahre mehr. Und in dieser Zeit ist ganz viel passiert. Und am Ende kehrt er heim in seine Heimat, ins Land Kanaan, ins Land seiner Väter. Und er kehrt nicht nur zurück, sondern er hat einen sehnlichen Wunsch. Er möchte sich mit seinem Bruder Esau versöhnen und hofft, dass das möglich ist. Er, der am Anfang seinen Weg in die eigene Hand genommen hat, Gott einen guten Mann hat sein lassen. Er fragt auf einmal nach Gott und bittet ihn um Hilfe. Ja, er hat die ganze Zeit gemerkt, so sehr er sich auch immer wieder von Gott abgewandt und nicht nach seinen Geboten gelebt hat. Gott ist immer an ihm dran geblieben. Gott hat zu seinem Wort gestanden, ihn zu segnen und ihn zu erhalten, zu ihm zu halten und ihn wieder zurückzubringen, heil und lebendig ins Land seiner Väter nach Hause. Und er betet jetzt auf einmal, ach Herr, ich sag's mal in meinen Worten, ja, ich brauch dich. Wenn ich jetzt wieder über den Fluss gehe und ins Land meiner Väter komme und Esau mir begegnet, dann brauche ich deine Hilfe. Ich kann mein Leben nicht alleine erhalten und machen. Ich schaff's nicht. Ich habe so oft daneben gelegen. Und ich habe erfahren, wie du dich trotzdem, Gott, um meine Sippe und um mich und meine Sippe sorgst, wo so viel Macken, so viel Ecken und Kanten, ja auch so viel Schuld wir haben. Hilf mir. Hilf mir ganz neu, meinem Bruder Esau zu begegnen und ihm mir, dass wir ganz neu anfangen können. Er macht die Tore, die Türen ganz, ganz weit auf und lässt Gott einziehen. Und dann, also wirklich meine Lektüreempfehlung, wenn Sie was lesen wollen in der Bibel, 1. Mose Kapitel 25 bis Kapitel 50. Spannend, sage ich. Und eine Geschichte, die Familiengeschichte geht ja weiter, auch mit Jakobs Kindern. Das ist also, da läuft so viel daneben. Das ist also keine Geschichte für leichte Gemüter. Ja, die machen eine Menge falsch. Aber spannend ist es deswegen und auch wirklich heilsam, sich das anzugucken, weil genau all das schwingt im Psalm 24 mit. Für einen Juden, der das hört, der den Psalm 24 liest und betet und Gott Jakobs hört, da schwingt die ganze Geschichte von Jakob und seiner Familie mit. Und dass ausgerechnet Jakob im Psalm 24 erwähnt wird, das ist schon wirklich bemerkenswert und ganz wichtig. Und so geschieht auch im Psalm selber, wenn Sie da reingucken nochmal, das Unerwartete. Im Psalm, da ging es die ganze Zeit um die Frage, was muss ich denn tun, um bei Gott sein zu können, um Gott begegnen zu können, um ihn heilsam erfahren zu können, seinen Segen, seine Gerechtigkeit zu erleben. Das war die ganze Zeit das Klopfen des Menschen an Gottes Tür. Und auf einmal heißt es jetzt aber, macht hoch die Tür, macht ja die Herzen weit, dass der König der Ehre bei euch einziehe. Der steht nämlich bei euch vor der Tür. Gerade wurde ich noch heruntergezogen von der Feststellung, dass ich doch eigentlich gar keine Chance habe, so wie ich bin, bei Gott anzukommen. Und auf einmal heißt es in diesem Psalm, kommt Gott zu mir und klopft an meine Tür. Will bei mir, will bei uns ankommen. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. In dieser meiner Welt, in meinem Alltag. Mittendrin, wo es oft so hoch hergeht, wo ich oft so niedergeschlagen bin, so runtergezogen von mir selbst und von anderen oder wenigstens doch von den Umständen. Da, wo nun eigentlich wirklich nicht damit zu rechnen ist, dass Gott da zu treffen ist, da will er rein, der Schöpfer aller Dinge, in seiner Herrlichkeit, stark und mächtig, mit seiner Liebe, mit seinem Heil. Da will er rein. In meine Welt, in meinen Alltag. Und das ist genau das, was Weihnachten geschieht und worauf wir uns in dieser Adventszeit vorbereiten. Über die ganzen schönen, noch so schönen Äußerlichkeiten hinaus. Wo Menschen fieberhaft überlegen, was sie tun und lassen müssen, um Leben erfüllt und vielleicht sogar Gott erleben zu können. Da hat sich Gott längst auf den Weg zu uns gemacht, um uns zu begegnen, klopft an unsere Herzenstür, in diesem Kind, im Stall, durch diesen Mann am Kreuz, den Auferstandenen. Und bis in die tiefsten und bis in die dunkelsten Momente und Seiten unseres Lebens hinein kommt Gott und hält sich nicht raus, ist sich nicht zu fein, da hineinzukommen. Ein dreckiger Stall am Rande der Gesellschaft. Ein Kreuz draußen vor der Stadt. Lauter Verachtung, lauter Leid und so viel Ungerechtigkeit und Unrecht. Da ist Gott zu finden. Mittendrin. Nicht um mitzumachen, sondern um herauszuhelfen, dass wir in all dem eben nicht untergehen. Bietet Entschuldigung, Vergebung, Versöhnung an. Die Möglichkeit zum Neuanfang, zur Veränderung. Und damit die Grundlage, nicht nur für mich, sondern auch für mich anderen zu vergeben. Er bietet Trost und Hoffnung an. In Schwachheit, in Trauer, in Zukunftsangst. Da stellt er mein kleines Leben, unser kleines Leben in seinen weiten, ewigen Horizont. Stellt uns Menschen an die Seite, damit wir nicht alleine sind. Und stellt uns anderen Menschen an die Seite, um das, was wir von ihm empfangen, auch weiterzugeben. Und merken Sie, wenn wir jetzt diese Texte nochmal hören, vorhin von Johannes dem Täufer, der ja den Menschen sehr ins Gewissen geredet hat, oder auch die Sache mit wunderschön mit Römer 13, dass wir einander die Liebe nicht schuldig bleiben sollen, weil das Licht aufgeht mitten in der Dunkelheit. Merken wir auf einmal, dass die Richtung völlig umgekehrt ist. Ich kann fragen, was dieses Kommen Gottes für mein Leben bedeutet, für meinen Umgang mit meinen Mitmenschen, für meinen Umgang mit Geld, für meinen Umgang mit Sexualität. Kam auch vor, wenn Sie hingehört haben. Was bedeutet das Ganze für meinen Beruf, wie ich ihn ausübe? Was bedeutet das für uns, wie wir in der Familie miteinander umgehen? All diese Fragen werden nicht mehr zur Voraussetzung dessen, komme ich denn gut bei Gott an, mache ich denn alles richtig, sondern das wird etwas, was als Folge dessen, dass Gott mir begegnet, sich wie eine Tür auch öffnet ins Leben. So wie bei Jakob, wo die Gottesbegegnung am Anfang steht und die heilsame Wandlung sich daraus ergibt. Und genau darum geht's. Macht hoch die Tür. Die Tor macht weit. Und das würde ich gerne mit Ihnen nochmal singen, dass wir die Strophen 4 und 5 vom Lied 1 singen, allerdings zwischen den beiden Strophen eine kleine Pause machen, und da würde ich gerne mit uns beten.
Macht hoch die Tür macht weit, euer Herz zum Tempel zu bereit. Die Zweiglein der Gottseligkeit steckt auf mit Andacht, Lust und Freud. So kommt der König auch zu euch, ja,
Gott, schuldlose Hände, ein reines Herz und lautere Gedanken habe ich nicht, jedenfalls nicht immer. Auch meine Lippen sind nicht immer so wahrhaftig gewesen. Aber ich bitte dich, komm, vergib mir und verändere mich, wo ich an dir und an anderen Menschen vorbeigelebt habe. Zieh du in mein Leben ein. Ja, ich möchte, dass du bei mir zu Hause bist, nicht nur mal kurz zu Besuch, sondern dass du so bei mir zu Hause bist, dass dein Wille, deine Liebe, mein Leben, meine Beziehungen bestimmt. Ja, das möchte ich. Dass du dich wohlfühlen kannst bei mir und ich bei dir. Und wenn das bei Jakob möglich war, dann schaffst du das auch bei mir. Und Jesus will ich dabei als Vorbild nehmen, wie aus deiner Sicht Leben gelingt. Nachfolgen will ich ihm. Hilf mir dazu, durch deinen Heiligen Geist. Amen. Komm, o mein Heiland Jesu Christ, mein Herzenstür, die offen ist.